Watcher.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde der Popkultur, Serien-Nerds und alle, die sich gerne mit dem befassen, was in Fernsehen und Kino auf den Streaming-Services und so weiter gerade läuft. Ich freue mich sehr auf diese Folge und ich bin natürlich einmal mehr nicht alleine, aber hier nicht in gewohnter Besetzung mit Jay und Jana, sondern mit Etrit Hasler. Etrit, herzlich willkommen.
Schön hier zu sein.
Es ist eine Freude und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir haben uns telefonisch mehrmals abgesprochen und Sprachnachrichten hin und her geschickt. Wir haben jetzt hier das Vorrecht, einen richtigen Marvel-Enthusiasten in unseren Reihen zu haben. Etrit beschäftigt sich seit wie vielen Jahren bist du im Marvel-Universum zu Hause?
Ich hätte behauptet, ich habe meinen ersten X-Men-Comic etwa mit 9 Jahren gelesen, also ab 1986. Das war so die Phase, wo Marvel Comics das zweite Mal auf Deutsch erschienen und ja.
Ja.
80er Jahre.
Okay, also
40 Jahre.
Schon viele Jahre. Du bist Baujahr 77, wir sind fast gleich alt. Du bist möchte ich zur Vorstellung auch sagen, du bist ein Pionier des Schweizer Poetry Slams. Du hast, ich weiß nicht, wahrscheinlich hunderte von Poetry Slams mitgemacht in verschiedenen Ländern.
Also die vier Stellen habe ich geknackt.
Echt jetzt?
1000 waren es locker. Ich mach das seit über 20 Jahren und ich
Wahnsinn.
Habe etwa 15 Jahre lang davon gelebt. Das doch, doch.
Und in verschiedenen Sprachen?
Ja, hauptsächlich schon Deutsch, weil ich ursprünglich auf Englisch zu schreiben begonnen habe. Mhm. Und ich habe aber auch auf Französisch schon vorgetragen, wobei mein schriftliches Französisch eine Katastrophe ist. Apparemment j'ai un accent assez passable, aber das wär's dann auch.
Okay. Du bist bekannt geworden als Schnellsprecher,
ja.
Mit, ich weiß nicht, über 200 Wörtern pro Minute.
270,
ja, ist gemessen. Ja. Ich habe mir auch mal was reingezogen von dir. Das braucht schon ein Stück Geistesgegenwart, nicht nur um die Poetry Slams zu halten, sondern auch um sie mitzukriegen und mitzuverfolgen. Du schonst uns heute mit ein bisschen nicht gerade, also ich sage jetzt mal, alles unter 200 Wörtern pro Minute ist okay. Ist gut. Du bist, was soll ich noch sagen? Du bist Geschäftsführer des Dachverbandes Swiss Culture Social. Was ist das?
Das ist mitunter der Grund, weswegen ich jetzt seit 3 Jahren nicht mehr hier war. Ich hätte ja von euch auch einen Auftrag gehabt, um regelmäßige Kolumnen zu machen.
Und stimmt.
Dann kam die Pandemie. Ich war da gerade frisch Geschäftsführer geworden von Swiss Culture Social. Das war ein 20% Job damals. Dann kam die Pandemie und wir haben seither die Nothilfe im Auftrag des Bundes für notleidende Kulturschaffende aufgrund der Covid-Maßnahmen geleistet. Dieser Auftrag läuft noch bis irgendwann zwischen Ende März und Ende Mai, aber die Arbeit wird weniger bei mir.
Okay.
Deswegen kann ich es mir wieder leisten, mich mit Popkultur rumzuschlagen, was mich sehr freut.
Sehr schön. Also du bist ja auch ein bisschen ein Hans Dampf in allen Gassen. Du hast als Journalist schon gearbeitet, du warst in der Politik aktiv und eben, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, du bist mehr zu Hause in diesen Comic-Universes, vor allem in diesem Marvel-Universum, als irgendjemand, den ich je getroffen habe. Ich habe sogar, ich weiß sogar noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, da hast du irgendwie Interesse gezeigt, als ich von Marvel-Filmen gesprochen habe und ich habe dann gesagt, bist du auch so ein Marvel-Nerd? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin gar kein Marvel-Nerd, weil du dann angefangen hast zu erzählen und ich dann irgendwann zurückfragen musste, du, jetzt hast du mich verloren, was war jetzt nochmal? Und dann hast du Comics zitiert aus den 50er Jahren und im Vergleich mit Zeichnern der 70er Jahre und so. Und also wir werden da in den Genuss kommen. Du musst eigentlich vor allem darauf achten, dass du uns mitnimmst, auch diejenigen, die nicht... wie viele Comics liest du pro Tag etwa?
Pro Tag?
Ja.
An einem guten Tag sind das irgendwo zwischen 10 und 20.
Ja, eben. Also
das schon.
Genau, ja. Und also genau, nimm uns mit, auch diejenigen, die nicht so vertraut sind
mit ich der Materie. Mühe, ja. Ich bin mich ja auch gewöhnt, dass das auch niemand hören will. Das ist mir ja auch bewusst. Und zwar für mich ist diese Phase jetzt seit, was sind es jetzt doch, schon fast 15 Jahre, wo das jetzt plötzlich in den Kinos gelandet ist, das war für mich auch zu Beginn sehr komisch,
ja,
weil das plötzlich war so, jetzt reden dauernd irgendwelche Menschen, von denen ich vorher noch nie gehört habe, dass sich die dafür interessieren, reden über Figuren, die ich teilweise seit 30 Jahren kenne.
Ja.
Die kennen die seit 5 Minuten und sind jetzt Spezialisten. Aber nun gut.
Ja, ja, krass.
Ich habe das versucht, ohne Neid zu tun.
Ja, okay, aber das stelle ich mir jetzt schon auch noch witzig vor, dass man eigentlich so mit einem Nischenwissen irgendwie aufwächst und dann plötzlich merkt, das wird jetzt komplett Mainstream. Jeder kennt die Figuren, spricht davon an Faschingsumzügen, Fasnacht und so weiter, ist die Hälfte irgendwie als Spider-Man verkleidet. Ja, das stelle ich mir ganz interessant vor, wenn dann plötzlich so ein Nischenhobby so populär wird.
Das ist definitiv so und wir leben ja auch in einer Zeit, in der plötzlich Nerdtum angeblich als sexy gilt. Das war zumindest die These, die bei Big Bang Theory ja plötzlich so im Raum stand. Ich glaube nicht, dass ich so weit gehen würde, das zu behaupten, aber man muss sich zumindest nicht mehr schämen, auf Partys eine Fernsehserie oder einen Film irgendwo in eine Smalltalk-Konversation einzuwerfen. Manche Leute langweilt, die sagen das aber auch und es ist ganz okay, man wird nicht gleich geächtet.
Ja, also heute wirst du nicht geächtet, sondern nach allen Regeln der Kunst ausgenommen mit deinem Wissen, weil ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, weil du jetzt wirklich da in die Tiefe gehen kannst. Wir werden nicht die Zeit, also wir haben, glaube ich, schon am Telefon länger gesprochen, als wir für die Aufnahme Zeit haben. Also lass uns jetzt mal in Medias Res gehen und wenigstens eine Figur ein bisschen antippen und da ein bisschen drüber diskutieren. Wir können dann immer noch, das haben wir uns ja offen gehalten, wir können dann immer noch weitere Folgen aufnehmen, wenn uns das Thema trägt. Heute geht's um Thor. Thor ist ein Mitglied der Avengers, sehr bekannt geworden, auch nicht nur durch die Thor-Filme, sondern auch durch die Avengers Filme, die ja zu den erfolgreichsten Filmen der Welt gehören, also der Geschichte, ich glaube, es ist Avengers Endgame, hat bis zum zweiten Teil von Avatar, bis der jetzt durch die Decke gegangen ist, eigentlich die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten angeführt. Da spielt Thor natürlich auch eine Rolle. Thor war immer ein bisschen mein Liebling, ehrlich gesagt, unter den Avengers. Auch er wird auch so inszeniert, wenn er auftritt, dann werden die Karten neu gemischt, dann fliegen die Späne und die Funken. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen zuerst. Also, wo sollen wir anfangen? Vielleicht bei den Thor-Filmen und dann ein bisschen Hintergrund oder würdest du es gerne umkehren?
Ich glaube, es ist gut, wenn man ganz kurz ein bisschen Hintergrund gibt.
Ja.
Weil, also, es ist ja klar, wir sprechen hier über eine Figur, die haben ja nicht die Marvel-Comics erfunden, ja, sondern das ist eine Figur aus dem germanischen Pantheon. Ja. Ich habe mich jetzt bei der Recherche dazu, bin ich plötzlich dann selber auch, war ich ein bisschen überrascht, dass es anscheinend große Parallelen gibt in der Art und Weise, wie diese Geschichten erzählt wurden und in der Art und Weise, wie die biblisch-neutestamentarischen Geschichten erzählt wurden.
Ah, ja.
Das war mir alles so nicht ganz bewusst. Was ich wusste, ist, dass logischerweise das eine Figur ist, eben dieses germanisch-keltischen Pantheons, das uns... Die These habe ich schon mal in einem WOTS-Artikel aufgestellt, die man ja im 20. Jahrhundert nicht zuletzt deswegen kannte, weil die Nazis eine unfassbare Faszination ja hatten mit diesem germanischen Göttertum. Und Thor war tatsächlich der Schutzpatron der SS.
Ach krass.
Ich weiß nicht, ob das Jack Kirby und Stan Lee und sein Bruder Larry lieber wussten, als sie die Torfigur dann plötzlich in den Comics wiederentdeckt haben. Was ich hingegen weiß, ist, alle drei haben ja tatsächlich im Zweiten Weltkrieg als Soldaten auf amerikanischer Seite gedient. Es ist also gut möglich, dass sie das mindestens auf dem Schirm hatten. Ich habe in einem Nachruf in der WOTS mal Stan Lee als die Person beschrieben, die Thor den Nazis entrissen hat.
Ja, genau dieser Gedanke ist jetzt, ich wusste das nicht, dass Thor Schutzpatron der SS war, aber genau dieser Gedanke ist mir jetzt gekommen, dass ich gedacht habe, wenn man den jetzt in einen neuen Kontext setzt, dann ringt man ihn eigentlich dieser Instrumentalisierung durch die Nazi-Ideologie wieder ab.
Irgendwo. Komplett. Und das gemacht von drei Männern, die allesamt jüdisch waren und allesamt auf amerikanischer Seite in eben diesem Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft haben, das trägt schon eine gewisse Bedeutung aus meiner Sicht.
Ja, absolut. Ja. Und da wird jetzt also, du hast das schon angedeutet, da wird jetzt also eine Figur wiederbelebt, die in den nordischen Mythen, in den germanischen Mythen eine wichtige Rolle gespielt hat, die da zum Götterpantheon gehört hat, um die sich ganz viele Legenden ranken. Und jetzt wird diese Figur ins Comic-Universum wieder hineingeboren.
Genau. Also in den Comics, das ist eine sehr banale noch Zeit, gerade in diesen frühen 60er Jahren, also eben die Figur wurde 62 in der jetzigen Form, wie man sie jetzt auch aus diesen Filmen kennt, das erste Mal wieder eingeführt. Sie war zuvor schon, aber eher als Bösewicht und lustigerweise auch auf Seite der Nazis in den 50er Jahren schon mal aufgetaucht, aber eben in der Form das erste Mal ab 62. Das ist das gleiche Jahr, wo auch die Fantastic Four das erste Mal auftauchen und ein Jahr bevor dann die Avengers in den Comics auch das erste Mal gemacht werden. Es ist das sogenannte Silver Age of Comics. Das ist dieses Zeitalter, wo Superhelden nicht einfach nur, um das ein bisschen überspitzt zu formulieren, nicht einfach nur irgendwelche Typen in Strumpfhosen mit Kostümen und Capes sind, die teilweise schon mit Kräften, aber immer noch so halbwegs menschlich das Verbrechen bekämpfen, sondern wo es wirklich um so Quasi-Gottheiten geht. Also Figuren, fast alle männlich, mit Kräften, die so übermenschlich sind, dass man sie wirklich als neue Gottheiten anschauen muss. Die Fantastic Four waren so die ersten in diesem Zyklus. Und es war wie naheliegend, weil die Begrifflichkeit von neuen Gottheiten sehr schnell auch in den Comics gewählt wurde, war es eigentlich naheliegend, dass man dann sich tatsächlich auch auf halt reale Gottheiten, Beruf oder eben Figuren, die man halt schon als Gottheiten kannte. Das galt nicht nur für eben dieses germanische Pantheon, sondern auch das griechische Pantheon taucht auf. Es gab Herkules, der übrigens in den Thor-Filmen beim vierten ganz zum Schluss ja dann auch auftaucht. Das ist in den Comics auch seit Mitte der 60er Jahre eine gängige Figur, ebenfalls Mitglied der Avengers.
Herkules eigentlich, gell?
Genau,
Herkules. Den haben sie bis jetzt bei den Avengers in den Filmen, haben sie den ausgespart? Oder
haben Thor sie ihn ausgespart?
Hat ihn ersetzt oder so, keine Ahnung.
Nee. Die tauchten, also in den Comics waren die so ein bisschen Ersatz gegenseitig. Jedes Mal, wenn Thor wieder mal bei den Avengers raus war, haben sie Herkules reingenommen, einfach weil es einen großen, hauptsächlich starken Muskelprotz auch einfach brauchte. In den Filmen ist es jetzt aber so, dass ganz zum Schluss des vierten, in der Post-Credit-Szene, taucht er auf. Also das war quasi der Lead in für einen fünften Thor-Film ist Zeus, der seinem Sohn sagt, du rächst mich jetzt.
Ah, jetzt fällt mir ein absolut kapitales Vergehen auf. Ich habe die Post-Credits des vierten Teils nicht geguckt. Das ist so quasi der Anfängerfehler schlechthin.
Ja, allerdings.
Weil jeder, der auch nur ein bisschen etwas von Marvel-Filmen versteht, der weiß, man muss sitzen bleiben bei den Credits bis die Post-Credits. Da wird immer noch angeteasert, was im Marvel-Universum jetzt gerade so ansteht oder geplant wird. Ja. Und ich habe den Film nämlich im Kino verpasst und dann irgendwie zu Hause gestreamt und es war schon spät und jetzt als du das erzählt hast, wurde mir klar, das habe ich verpasst. Ja. Das ist jetzt echt, muss ich gerade,
kein Problem,
gerade nachschauen.
Also jetzt habe ich dich natürlich gespoilert. Ja. Das ist schade, aber es ist halt so. Ja, aber das war der Lead-in für einen potenziell fünften Film. Du, ich glaube, das ist eigentlich schon gut so an Vorgeschichte. Viel mehr braucht's da irgendwie gar nicht. Ich hätte gesagt, wir springen wir mal in die konkreten Filme gleich schon rein, oder?
Ja, genau. Also der erste Film ist 2011, glaube ich, erschienen, wenn es mir recht ist. Der spielt noch mehrheitlich auf der Erde, obwohl Thor ja quasi aus seiner eigenen Welt kommt. Asgard, das ist so seine Stadt oder seine Heimat. Während der zweite Film dann fast vollständig in Asgard und in anderen fantastischen Regionen stattfindet irgendwie.
Genau.
Magst du zur Handlung der Filme kurz was sagen, dass man so ein bisschen eine Ahnung kriegt, auch diejenigen, die jetzt mit den Filmen nicht vertraut sind, was wird da so abgehandelt?
Unbedingt.
Worum geht's so?
Unbedingt. Also einfach und verknappt gesagt, ich meine, so produktionstechnisch war ja klar, diese ersten paar Marvel-Filme, die haben ja alle nur dazu gedient, den Setup für Avengers zu machen, wo dann klar war, dass diese ganzen Figuren zusammen in einem Film genommen würden. Dass alle Filme, die bis dahin kamen, ging es darum, verschiedene Zielgruppen ein bisschen zu aktivieren, um dann Avengers so kraftvoll wie möglich zu machen als Sammelbündel. Du hast es vorgesagt, also es sind alle vier Avengers, oder nee, Entschuldigung, alle fünf Avengers-Filme, fünf sind es ja, glaube ich, inzwischen. Sind es vier oder fünf? Nee, es sind vier.
Es sind, glaube ich, noch vier,
Es sind vier, sind unter den Top 15 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.
Ja, krass. Ja.
Das nur kurz. Die Handlung ist eigentlich ziemlich simpel, ein klassischer Topos aus dem germanischen Pantheon. Odin ist sauer auf seinen Sohn, wegen was auch immer. War gerade wieder mal aufsässig und schmeißt ihn auf die Erde. Das ist tatsächlich auch in den Comics ein Topos, der immer wieder mal kommt. Ganz ursprünglich war das nicht. Es ist aber, um den Bogen hier gleich schon zu machen, weil ich hoffe, ich darf das, wenn wir in einem religiösen Kontext diskutieren, suche ich natürlich auch zwangsweise nach Parallelen in der Bibel. Eine unfassbar messianische Geschichte ist das ja eigentlich. Mhm. Das ist Jesus, der unfreiwillig auf die Erde geht. Mhm. Ja? Mhm. Odin ist sauer auf seinen Sohn und schickt den auf die Erde, um quasi seine eigenen Sünden verzeiht zu bekommen. Ist mir klar?
Zu büßen oder?
Richtig, es sind seine eigenen. Und zwar seine eigenen Odins Sünden. Es sind die Sünden des Gottvaters, des Allvaters, weil er hat ja seinen Sohn erschaffen. Das heißt, wenn der ein aufsässiger Arsch ist, dann ist das nicht der Fehler dieses Sohns, sondern es ist der Fehler Odins. Und der schickt ihn auf die Erde schon als Teil einer Wut. Odin ist das archetypische Bild des wütenden alten Mannes Gottes. Der schickt ihn aus purer Wut auf die Erde, um dort was auch immer zu tun. Wie gesagt, wahrscheinlich seine Sünden zu verbüßen, aber vielleicht auch einfach ganz möglichst weit weg zu sein.
Ja.
Dort auf der Erde entdeckt Thor dann nicht nur seine Liebe ganz grundsätzlich zu den Menschen, sondern eben auch die Liebe zu einer Frau, Jane Foster, die dann in den späteren Filmen sehr, sehr wichtig wird, gespielt von der wunderbaren Natalie Portman.
Genau, das nur als Klammerbemerkung, die Filme sind unglaublich hochkarätig besetzt.
Krass,
also der Odin, der Vater, wird von Anthony Hopkins, von keinem Geringeren gespielt. Die Freundin Jane Foster wird von Natalie Portman gespielt. Später kommt im letzten Teil Christian Bale kommt ins Spiel und so. Russell Crowe. Es ist ein Stell dich ein der absoluten A-Liste von Hollywood-Stars, die sich da die Klinke in die Hand geben. Und sind doch auch ein paar wirklich gute Performances darunter, muss man sagen.
Muss man sagen.
Aber mach weiter.
Also gerade Hopkins als Odin ist unfassbar toll anzusehen.
Ja.
Einfach auch. Also gerade weil niemand wird so schön wütend wie er.
Ja.
Und wenn du ihn gleichzeitig auch schon als Hannibal Lecter gesehen hast, dann kriegt diese Wut auch wie, die ist nicht einfach nur leer, sondern die kann angsteinflößend sein, auch wenn du genau weißt, das ist nur ein Film, den ich
da schaue. Ja. Der verliebt sich.
Er verliebt sich dann, richtig. Es gab, das ist mir beim Zuschauen aufgefallen, einen ganz lustigen Moment, wo also Jane Foster, die in den Comics übrigens einfach eine Krankenschwester war, weil Thor selber auch eine Secret Identity übrigens hatte, Donald Blake, das wird in den Filmen ganz kurz abgehandelt, das ist dann ihr Ex-Freund, der hat dann nichts mehr mit Thor zu tun. Sie ist aber Wissenschaftlerin und die sucht ja dann so nach Wurmlöchern. Jetzt habe ich den Namen vergessen, die irgendwas Einsteinbrücke versucht, sie herzustellen.
Ah, ja.
Genau,
ja.
Also die suchen dann so nach
Portalen nach, in andere Welten und so.
Ganz genau. Ja. Und es gibt in dem Zusammenhang, als dann das erste Mal so klar wird, okay, hier tauchen plötzlich Gottheiten auf, wird eine These in diesem ersten Film geäußert, die ich super spannend finde, weil sie tatsächlich in den Comics eben nicht mehr nur eine These ist, sondern ganz klar ausgesprochen wird, nämlich, das können ja gar keine Gottheiten sein, weil, seien wir ehrlich, es gibt keine Götter, ne? Sagen die Wissenschaftler, ist ja logisch, folglich müssen das ja Außerirdische sein. Das ist, aber es wird so ganz kurz abgehandelt in einem Satz und auch nicht mehr weiter erwähnt. Ansonsten wird sich dann wirklich über diese ganzen vier Filme komplett ausgeschwiegen, was diese Gottheiten eigentlich sind. Es wird einfach angenommen, das sind sie. In den Comics, um den Bogen noch ganz kurz aufzutun, ist klar, das sind Außerirdische. Das sind Außerirdische, die irgendwann auf die Erde kamen und sich dort eine Form suchten und sich diese Form geben ließen von den Menschen, die sie beobachtet hatten. Mhm. Das ist lustigerweise exakt die These von Erich von Däniken, die man ja kennt aus den 60er, 70er Jahren, die extrem bedeutsam waren für die Entwicklungsgeschichte von Superhelden-Comics in den 60er und 70er Jahren. Die waren alle total Fan von Däniken. Diese Thesen sind immer und immer wieder aufgetaucht in Einzelheften, also gerade Eternals zum Beispiel, ist da, geht auch in die Geschichte. Die Celestials sind eigentlich eine von Däniken-Erfindung. Nochmal, was das germanische Pantheon betrifft, ist der Fall sonnenklar in den Comics. Das sind Außerirdische, die kamen auf die Erde und weil die Menschen gar nicht anders konnten, als sie so zu interpretieren, haben sie Gottheiten aus dem gemacht. Der Twist daran ist dann wirklich aber der, dass diese Gottheiten selber nicht mehr aus dem raus können. Die wissen das gar nicht mehr. Die meinen, sie seien Gottheiten, weil sie so sehr von den Gedanken der Menschen geformt wurden, dass sie aus dem gar nicht mehr ausbrechen können. Okay. Was ich eine wirklich wunderbare metaphorische Abhandlung finde.
Ah, das wusste ich nicht, dass das in den Comics so eingeleitet wird, also als Außerirdische. Ja, und von Däniken ist eine interessante Parallele. Das fällt zeitlich zusammen. Und du sagst, da sind auch wirklich handfeste Einflüsse vorhanden. Also das ist ja ein Schweizer, ein Esoterik-Star quasi. Millionen verkaufte Bücher, Bestseller geschrieben, irgendwie versucht quasi die Osterinseln und Stone Age und Pyramiden und die biblischen Schöpfungsberichte alle mit irgendeiner übergeordneten Aliens landen auf der Erde Erzählung zusammenzubinden und so. Das ist fantastisch zu lesen, aber natürlich auch hanebüchener Unsinn.
Also fairerweise muss man sagen, wir wissen nicht, ob es nicht stimmt. Es ist schwierig, das Gegenteil zu beweisen.
Wir werden
es
nie erfahren.
Wir werden es hoffentlich nie erfahren. Aber du hast natürlich recht, ein Großteil davon liest sich heute als kompletter Schwachsinn. Er war in den 60er und 70er Jahren eine der meist rezipierten Popkulturfiguren der Welt.
Krass.
Muss sich dumm und dämlich verdient haben, hat er danach seinen Park in Interlaken Mystery Park aufgebaut, der dann hoffnungslos finanziell gescheitert ist. Mhm. Man macht sich heute sehr gern sehr lustig über ihn, aber man darf nicht unterschätzen, welchen Einfluss er hatte, gerade auf so diese Subgenres in den 60er und 70er Jahren, zu denen Comics halt gehörten, aber auch auf die gesamte moderne Fantasy- und Science-Fiction-Literatur. Mhm. Das darf man nicht vergessen.
In den Filmen selbst wird Thor schon als Gott vorgestellt, als eben Sohn von Odin und so, und da werden eigentlich in einem Paralleluniversum oder in einer anderen Sphäre findet dann eben das Leben dieser Götter und Halbgötter irgendwie statt. Und der Thor, der ist dann so die Verbindung zur Menschheit eben, und über die Jane Foster, seine Geliebte. Da gibt's ja ein paar köstliche Szenen, da muss man auch sagen, das ist dann auch sehr, sehr schön inszeniert, wie irgendwie die Jane Foster sich dann von diesem Hühnen, muskelbepackten Hühnen, nicht einfach nur herumdirigieren lässt, sondern ihn dann auch so an seinen Platz verweist. So, das ist ganz witzig umgesetzt auch.
Ja. Finde ich auch. Und ist auch ein, also einerseits natürlich auch einfach eine viel zeitgemäßere Art und Weise. Ich meine, wenn man sich diese Figur ja anschaut, der ist ja komplett aus der Zeit gefallen. Ja, der blonde, langhaarige, eben wirklich so quasi arische Hühne. Ja, das ist nicht nur einfach okay. Und dass der nicht ganz ernst genommen wird, dann kommt er noch daher und sagt, er sei ein Gott, aha, schon klar. Ja. Dass mit dem auch parodistisch umgegangen wird, das fand ich eigentlich sehr schön. In den Comics war natürlich klar, weil das noch in den 60er Jahren war, mit ganz, ganz anderen Männer- und Frauenbildern. Da waren also schon 20 Jahre lang in diesen Comics war Jane Foster nochmal die Krankenschwester, die ihn, der gleichzeitig germanischer Gott und Arzt war, ihr Chef übrigens, hat den einfach angehimmelt. Es gab so eine ganz komische Dreiecksbeziehung zwischen ihr, seiner menschlichen Inkarnation als Donald Blake und Thor, von dem sie natürlich nie wusste, dass das die gleichen sind, oder? Was dann klar war, sie hat natürlich den Thor angehimmelt und gleichzeitig aber ihren Chef fand sie, ja, aber der wäre ja schon auch nett, der wäre ja der Erreichbarere, aber ist halt nicht gleich gut und dann ist er noch so scheu. Er ist übrigens auch lahm, er hat ein kaputtes Bein, also er ist eine quasi behinderte Figur.
Mhm. Ja.
Ja. Und da hat man natürlich schon ihr jetzt auch eine, also Natalie Portman, eine Rolle zugeschrieben, wo klar war, man spielt teilweise mit diesen Archetypen. Sie ist gerade in diesem ersten und zweiten Film zwischendurch auch einfach wieder das Teenager-Mädchen, das ihn verliebt anstarrt. Aber klar, gleichzeitig ist sie auch die moderne, aufgeschlossene, intelligente, unabhängige Frau,
ja,
die ihm dann auch im zweiten Film, wo sie sich das erste Mal wieder begegnen, ihm auch einfach eine reinhaut, weil er zwischendurch nicht mehr aufgetaucht
ist. In einer köstlichen Szene, in der er ihr erklärt, dass er leider nicht abkömmlich war, weil er Welten retten und Universen verteidigen und Heere anführen musste, und sie haut ihm eine rein und sagt, Ausreden, Ausreden. So quasi, er ist im höchsten Auftrage unterwegs und sie findet, du hättest dich aber doch mal blicken lassen können. Ja, es sind köstliche Momente. Sie wurde also, würdest du sagen, gegenüber der Comicvorlage, wurde sie deutlich emanzipiert. Also man hat sie schon auch irgendwie versucht, auf Augenhöhe mit Thor zu bringen.
Ja.
Wir haben nicht die Zeit, die ganzen Filme abzuschreiten, gell? Das ist der Thor kämpft sich dann durch alle möglichen Gegnerschaften und es kommen auch riesenhafte Monster vor, die er dann bezwingt. Er hat seinen Hammer natürlich, den er schwingt und mit dem er dann die Feinde in Hundertschaften zu Boden kriegt und so. Was müsste man noch sagen zu den Filmen? Zwei der vier Filme sind von Taika Waititi in Regie gefilmt worden. Und das sind die Filme, in denen die Thor-Figur am stärksten ironisch gebrochen ist irgendwo.
Ich glaube, das kann man so sagen. Also was mir jetzt beim Durchschauen nochmal aufgefallen ist, dieses germanische Pantheon, das wirklich auch in den Comics lange Zeit wirklich sehr ernst genommen wurde. Also man hat da ab etwa 1903 oder 1964 gab es dann so Seitenepisoden, die nannten sich ja Stories of Asgard, wo gar nicht Thor die Hauptfigur dann war, sondern wo man wirklich also das gesamte Pantheon versucht hat zu erkunden, Geschichten über die erzählt hatten.
Ah, ehrlich jetzt?
Ja.
Da gibt's quasi von Thor losgelöst?
Oh, ja. Also okay. da gibt's Figuren, die dann die Marvel Comics selber erfunden haben, zum Beispiel diese Warriors 3, die ja auch in den Filmen auch auftauchen, die dann, ich glaube, im zweiten oder dritten sterben die da mal, die sind sehr, sehr wichtig in den Comics. Figuren wie Baldur, Freya, über Loki haben wir noch gar nicht gesprochen müssen.
Die Valkyren kommen vor.
Richtig, also Dutzende, Hunderte von Serien, in denen teilweise Thor gar nicht die wichtigste Figur ist, sondern in denen man wirklich ein sehr eigenständiges Fantasy-Universum sich zusammengebaut hat, basierend auf den realen germanischen Götterwelten, also den isländischen Überlieferungen, die aber wirklich also in sich saugute Fantasy waren. Und was mir beim Schauen dieser Filme aufgefallen ist, ist, dass insbesondere im zweiten Film, The Dark World, man versucht hat, einen guten Fantasy-Film zu machen.
Ah.
Und das halt aber zu einer Zeit war, wo gleichzeitig Game of Thrones lief.
Ah.
Und ich muss offen auch zugestehen, ich bin auch einfach ein riesiger Game of Thrones-Fan und naja, so gut wie George R. R. Martin sind einfach die wenigsten aktuellen Drehbuchautoren, AutorInnen und beziehungsweise, naja, also Game of Thrones hat die Messlatte so hoch gelegt, wenn du gute Fantasy heutzutage machen willst, dann musst du dich daran orientieren und das konnten sie dann eben doch nicht.
Mhm.
Was sie aber konnten, war eben lustig, beziehungsweise einen ironischen Zugang zu so völlig überdrehten und überzeichneten Figuren, wie gerade diesen Gottheiten. Und das zeigte sich genau in diesem zweiten Film, wo die ganzen Fantasy-Aspekte, die sind wunderschön und die CGI waren teuer und das sieht grandios aus, aber es wird ganz schnell ganz langweilig.
Yeah.
Stark ist der Film dort, wo er seinen SchauspielerInnen ermöglicht zu spielen, sei das Hopkins, sei das Natalie Portman, sei das zu einem weniger großen Grad, aber doch auch, sei das auch Hemsworth, der nicht
Kate
nur...
Kate Blanchett, die stimmt. Die Schwester von Thor.
Sie spielt Hela, sie spielt die Todesgöttin, klar.
Ja.
Ist das so, dass die im Film als seine Schwester...
Ich dachte, das wäre sein, aber...
Kann schon sein.
Ja. Vielleicht können wir, bevor wir auch die Linie ein bisschen in unsere Gegenwart ausziehen oder uns fragen, was macht denn eigentlich die Faszination von Thor und überhaupt von diesen großen Helden und Heldinnen des Marvel-Universums aus. Vielleicht können wir kurz noch auf diese ironische Brechung der Figur zu sprechen kommen, weil das wäre auch dann ein Aspekt, den wir besprechen könnten im Blick auf die Rezeption dieser Heldengeschichten quasi. Kann man die Helden noch in unsere Zeit nehmen oder kann man es nur dann tun, wenn man sie ironisch spricht? Weil das Interessante bei Thor ist ja, er wird zwar im ersten Teil, da kommt auch schon Ironie, da kommt auch schon Humor vor, aber da wird er doch als sehr ernste, sinistere Figur, als so eine Gottheit eingeführt und so. Und er wird dann gerade unter der Regie von Waititi immer mehr, böse ausgedrückt, ins Lächerliche gezogen. Also er hat dann bei Ragnarök, finde ich, das noch sehr angemessen, so diese witzigen Szenen. Ich habe mich da teilweise weggeschmissen, weil irgendwie das ist eine unglaublich geile Situationskomik, die da geschaffen wird. Beim vierten Film Thor Love and Thunder, da war es mir eine Ecke zu viel. Da habe ich also so wie er eingeführt wurde, es war eigentlich eine Witzfigur, der meint, er hätte einem Volk weitergeholfen und dann am Schluss und dann bricht irgendwie der Tempel zusammen, der von diesem Volk als maximale Kultstätte dient und so, und er hat immer noch das Gefühl, er wäre hier der Rockstar auf dem Platze und so. Also es ist so, es wird dann ganz bewusst ins Witzige gezogen. Es war mir dann ein bisschen too much, aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann auch der Platz der Superhelden in unserer Zeit noch gebührt. Man braucht sie, aber man muss sie auch irgendwie ironisch sprechen. Keine Ahnung. Aber ja.
Gibt sicher ganz viel dazu zu sagen. Also schau, eine ganz einfache These wäre schon die, dass man sagt, nun gut, nehmen wir das Ganze nochmal ganz kurz ernst und sagen, hier geht es um Götter.
Ja.
Ja? Und seien wir ehrlich, für ein massenmediales Publikum mit Gott und Gottheiten umzugehen, ist super schnell, super heikel. Weil du ganz sicher früher oder später jemanden mal auf die Füße trittst.
Mhm.
Jetzt klar kann man sagen, okay, da geht's ja nur um germanische Gottheiten, deswegen alles nicht so schlimm. So wahnsinnig viele Thor- und Odin-Anhänger, die tatsächlich beleidigt sein könnten, wenn man mit ihren Gottheiten respektlos umgeht, gibt's nicht mehr, kann man also machen. Aber es ist schon auch so, dass wir mit Göttlichkeit in einem popkulturellen Kontext wenig andere Zugangsformen kennen, die funktionieren, als die Komik.
Mhm.
Das gilt ja dann plötzlich nicht nur für so obskure theologischen Konstrukte wie das hier, sondern das gilt ja dann sehr wohl auch für die monotheistischen. Ne? Das gilt auch für Jesus. Life of Brian können alle gucken und lustig finden. Das ist auch ein komödiantischer Zug.
Ja, das stimmt. Und ein Stück weit ist ja auch Bruce Almighty, ein sehr erfolgreicher Film, ist ja auch eigentlich eine Komödie. Gott wird da wird auch ironisch gebrochen irgendwie eingeführt. Der muss ja Ferien in dem Film, der ist irgendwie ausgepowert und gibt dann seine Allmacht mal kurzfristig für 2 Wochen ab und so. Aber es gibt ja auch diese, weißt du, es gab ja auch diese Filme Wrath of the Titans, Clash of the Titans und so, wo man den ganzen Olymp ganz ernsthaft inszeniert hat als die großen Götter, die da sich dann Kämpfe liefern und hat versucht, diese alten griechischen Mythen irgendwie zu Action-Spektakeln umzufunktionieren. Und demgegenüber ist Thor dann doch jetzt gerade zunehmend in den zwei letzten Filmen zunehmend in der Ecke von ja, er ist ein Gott und so und er ist schon irgendwie ein geiler Kerl, aber er ist auch ein echter Idiot. So, es wird halt schon so ambivalent dann dargestellt.
Ja. Gebe ich dir völlig recht. Das ist das, was mir wirklich bei diesem zweiten Film ja auch auffiel, dass sie dort so in etwa der Bruchpunkt war, wo man nochmal so ein bisschen alles ausprobiert hat, was funktioniert und was nicht. Und dann tatsächlich bei Filmen 3 und 4, bei Ragnarök und Love and Thunder, halt dabei landete, verflucht, die Comedy können wir halt, weil das muss man Marvel wirklich lassen, das können sie. Und das andere können sie halt eher nicht so, oder? Noch nicht so, beziehungsweise da gibt's andere, die es besser können.
Es war natürlich auch ein Stück weit, ist es auch ein Distinktionsmerkmal von Marvel gegenüber DC, weil DC hat immer sehr, sehr ernsthafte Töne angeschlagen. Also ich würde jetzt
Humor befreit,
ja. Also ich würde jetzt auch mit unserem Sohn, der 12 Jahre ist, würde ich praktisch jeden Marvel-Film ins Kino schauen gehen. Bei DC würde ich ein paar Jahre noch warten, weil einfach Batman, auch jetzt The Batman, die neueste Film, das sind unglaublich düstere Filme. Ja. Also da kommt kaum Tageslicht durch, da gibt's kaum eine leichte Figur, kaum eine flapsige Bemerkung, nichts, oder? Und bei Thor ist einfach quasi Party angesagt. Also und Guardian of the Galaxies und auch Avengers, da ist ganz viel so. Man kann auch sagen, da ist so eine selbstkritische Distanz drin. Also die Personen werden irgendwie immer wieder werden die Zuschauer quasi auf eine Metaebene geholt, in der man über die Personen selber lachen kann. Marvel nimmt sich, könnte man sagen, nimmt sich nicht gleich ernst, wie DC es tut, vielleicht.
Ja, kann ich völlig unterschreiben. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Du hast in unserem Vorgespräch mal noch darüber gesprochen, dass Marvel, das ja vielleicht größte, sprich figurenreichste und umfangreichste Fantasy-Universum in der Geschichte der Menschheit erschaffen hat.
Ja.
Das klingt übertrieben, ist aber wahrscheinlich so. Du hast es eingangs, jetzt bin ich nicht mal mehr sicher, ob du es erwähnt hast, ich war mal kurz noch ein paar Jahre Administrator einer
Marvel-Wiki. Erwähnt, ja.
Alles gut. Den Überblick zu behalten darüber, wie viele Zehntausende, das ist keine übertriebene Zahl, sie ist eher untertrieben, Figuren es da gibt. Und da sprechen wir mal noch gar nicht erst von den ganzen Paralleluniversen, die es ja auch noch gibt. Den Überblick da zu behalten, ist so gut wie unmöglich. Und gerade diese Cast of Characters, die nur schon in diesen Thor-Subfilmen jetzt auftaucht, vergisst das gesamte MCU, das sind so unfassbar viele, dass da wird auf so vielen Ebenen immer gleichzeitig ein bisschen Theater gespielt und vor allem Fanservice betrieben. Also man streut da nochmal eine Figur ein,
die
2 Sekunden im Bild ist, die aber ganz sicher auch noch von einem Oscar-prämierten Schauspieler gespielt wurde. Russell Crowe, der Zeus spielt im 4. Thor-Film, der insgesamt, ich glaube, 4 Minuten Screentime hat.
Ja,
oder so.
Vielleicht, ja.
Oder höchstens. Man kommt gar nicht mehr umhin, all den Anspruchsgruppen irgendwie gerecht zu werden, wenn man sich selber ernst nimmt. Ich glaube, das ist die rein praktische Antwort darauf auch, wieso es gar nicht mehr anders geht, außer Comedy zu machen. Weil, seien wir ehrlich, Und da, das gilt halt sowohl für die Comics, wie für diese Filme, wie es aber eben halt auch für die tatsächlich, die dem Ganzen zugrunde liegenden Göttergeschichten, sei das im germanischen Pantheon oder eben auch in einem griechischen Pantheon, das du jetzt gerade mit Clash of the Titans erwähnt hast, halt auch zugrunde lag, das sind ja Soap Operas. Ja, das sind Soap Operas mit hunderten von Figuren, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Marvel Comics ist inzwischen auch schon fast 100 Jahre alt.
Krass.
Erzählt werden mit Geschichten, die sich teilweise widersprechen, die aber auch immer wieder als Versatzstücke wieder neu gebraucht werden, wo wie klar ist, also das kannst du ja gar nicht mehr anders erzählen als so. Du kannst das alles gar nicht mehr ernst nehmen. Du musst Widersprüche aushalten. Du kannst höchstens dem informierten Zuschauer, der informierten Zuschauerin so viel wie möglich noch mitgeben, dass er sich verstanden fühlt, während du gleichzeitig versuchst, denen, die keine Ahnung haben, worum es hier geht, ein bisschen Action bietest.
Ja, ja, ja.
Und das tun sie wirklich meisterlich. Das muss man ihnen lassen.
Ja, und du hast jetzt schon eigentlich angesprochen, worüber wir auch im Vorgespräch mal uns unterhalten haben, nämlich, dass im Marvel-Universum ganz ähnliche Dynamiken zu beobachten sind, wie das eben bei religiösen Überlieferungen auch der Fall ist. Nämlich, dass Figuren, man beginnt irgendwo mit einem Korpus an Figuren und die entwickeln ihr Eigenleben, die setzen ihre eigenen Narrative aus sich heraus. Da beginnen Dinge, da poppen neue Figuren auf, da gibt's neue Geschichten und die sind auch in sich dann nicht mehr wirklich konsistent, weil das Ganze, das franzt in alle Richtungen aus und das wird aufgegriffen und da kommen natürlich jetzt bei Marvel, da kommen dann neue Zeichner, neue Texter, neue Erzähler ins Spiel, die geben den Figuren ihren eigenen Spin, durchaus beeinflusst von den Ereignissen ihrer eigenen Zeit und so weiter. Richtig. Also, und das ist ja alles, das hat eigentlich alles religiöse Parallelen. Also das Komplett. Ist ja die Art, wie auch religiöse Geschichten überliefert werden, die formen sich um, da ranken sich dann weitere Geschichten drumherum, da wird am Lagerfeuer, werden Geschichten weitererzählt, sie werden expandiert, sie werden verändert und so weiter. Also das ist jetzt ohne das Marvel-Universum jetzt unnötig aufladen zu wollen, gibt's da wirklich interessante Parallelen. Ja. Und es ist ja auch so, eben wie du schon mehrfach gesagt hast, es ist auch so, dass das Marvel-Universum explizit an den religiösen Überlieferungen der Menschheit anknüpft. Also das ist ja auch das wird ja auch gespürt, dass hier, man könnte sagen, eine Sehnsucht nach großen Figuren, nach Übermenschen, nach Helden, nach Göttern, nach gottgleichen Figuren aufgenommen wird und neu interpretiert wird. Es ist eigentlich schon fast eine Kontextualisierungsleistung, die Marvel hier vornimmt. Griechische, nordische Gottheiten werden in der Zeit des 20. und jetzt 21. Jahrhunderts quasi wie neu eingeführt. Warum werden wir die Helden nicht los?
Puh. da schmeißt du mir jetzt natürlich die große Bombe an. Das war ein sehr schöner Ausflug, den du da jetzt gerade gemacht hast. Es wäre der Punkt gewesen, wo ich dann gesagt hätte, das gerade was du jetzt formuliert hast, ist in etwa das, was mein persönlicher Lieblingscomic-Autor Grant Morrison immer ausgedrückt hat, weil er nimmt diese Figuren als Gottheiten ernst.
Ja.
Aber Grant Morrison ist ein durchgeknallter von Gottes Gnaden, wenn du mir die Formulierung verzeihst, der sich selber auch immer wieder als Magier bezeichnet hat, wie Alan Moore, der vielleicht erfolgreichste Comic-Autor der Neuzeit, ja auch. Das sind Menschen, die in einer so krass metaphorischen Art und Weise mit Sprache und Figuren umgehen. Das ist mich dann auch nicht ganz erstaunt, wenn sie sich vielleicht teilweise auch in ihren Geschichten verlieren. Aber Grant Morrison hat ein großartiges Buch namens Super Gods geschrieben, wo er diese These auch so ein bisschen ausbreitet und die wirklich als die neuen spiritistischen Gottheiten der Neuzeit eigentlich beschreibt. Aber ja, das beantwortet nicht deine Frage, wieso wir so etwas noch brauchen. Ich kann eine These in den Raum stellen, die wahrscheinlich so einfach ist, dass keine Frage daran besteht, ob sie richtig ist oder falsch. Nämlich, wir brauchen natürlich in schwierigen Zeiten, brauchen wir Helden, weil wir in schwierigen Zeiten mit der echten Welt nicht mehr ganz klarkommen.
Ja.
Wenn wir, ich habe zu Beginn ja mal gesagt, Thor war die Figur, die von diesen drei jüdischen Männern den Nazis entrissen wurde, ja, als sie sie ins Marvel Comics Universum übersetzt haben. Man darf nicht vergessen, der Ursprung des modernen Superhelden Comics, zumindest den, den man normalerweise setzt als Anfangspunkt, ist 1939. Das ist Siegel Schuster mit Superman. Auch zwei jüdische Männer, die den zarathustrischen Übermenschen, ausgerechnet den zarathustrischen Übermenschen zu einer Zeit des Krieges, wo der tatsächliche reale Feind just diesen Übermenschen zum menschlichen Ideal erklärt hat, aufgenommen haben. Es muss eine Zeit gewesen sein, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Wir leben wieder in einer Zeit des globalen Krieges, das tun wir. Ne? Das ist alles saumäßig ungemütlich, aber wir haben immer noch nicht den Hauch einer Vorstellung davon, wie real das gewesen sein muss zwischen 1939 und 1945. Sei das in den USA, wo die Superhelden-Comics erfunden wurden, sei das auch hier. Aber es war auf jeden Fall eine Zeit, wo man sich tatsächlich die Frage stellen musste, gibt es die Menschheit in 10 oder 20 Jahren noch? Und dass zu solchen Zeiten man, und zwar nicht nur aus einer eskapistischen Haltung heraus, also aus einer Haltung heraus von, ich will mit der echten Welt gar nichts mehr zu tun haben, sondern auch aus einer Heilshaltung, aus einem Heilssuchen heraus, man sich zu solchen Figuren hingezogen fühlt, das scheint naheliegend. Und ich nehme an, da du würdest jetzt gleich die Frage dann stellen, das müsste bedeuten, dass im Moment sehr gute Comics gemacht werden.
Ja.
Und das kann ich unterschreiben. Ja.
Ja, ja.
Ja, oh ja. Ich lese, ich habe es ja gesagt, ich lese pro Tag zwischen 10 und 20 Comics, weil wir tatsächlich auch nicht in einem neuen goldenen Zeitalter der Comics leben, aber doch in einem Zeitalter, in dem unfassbar gute Literatur als Comics gemacht wird. Das ist schon so. Da können wir gerne zu einem anderen Zeitpunkt drüber reden. Ich schulde Reflab noch mindestens drei schriftliche Beiträge auch. Ich will ganz sicher mal noch was über X-Men und die aktuellen Entwicklungen bei den X-Men-Comics im Moment mal noch sprechen, wo wirklich im Moment, das ist für mich eines der dynamischsten Science-Fiction-Universen, das es überhaupt gibt. Das ist super spannend, extrem hochstehend. Und übrigens auch ziemlich innovativ, was da so auf einer gedanklichen Ebene läuft. Und, dass das auch noch ganz kurz gesagt ist, was ja diesem Universum im Moment am meisten vorgeworfen wird, ist, dass es zu woke sei. Könnten wir wahrscheinlich auch länger sprechen.
Ja, da können wir eine Folge machen drüber.
Ich finde es schon spannend. Ich bin weder wahnsinnig überrascht, noch habe ich jetzt irgendwie eine wahnsinnige Haltung dazu. Aber ich muss schon sagen, Es war diesen Comics schon immer seit den 50ern mindestens eingeschrieben, dass sie versucht haben, relativ progressiv zu sein in Bezug auf einzelne Dinge. Nicht auf alles, aber gerade in Bezug auf Rassismus zum Beispiel. Stan Lee war ein erklärter Antirassist, der in den 60er und 70er Jahren in den Marvel Comics jeweils wöchentliche Kolumnen noch verfasst hat, wo er also häufig gegen Rassismus angeschrien hat, muss man teilweise fast sagen. Es ist kein Zufall, muss man vielleicht auch noch sagen, dass der erste schwarze Superheld, erfunden übrigens eben auch von Stan Lee und Jack Kirby, Black Panther hieß.
Ja, das ist ja sogar politisch höchst brisant gewesen in der Zeit. Ja.
Und die Figur musste sich dann übrigens mal noch kurz umbenennen. Er hieß dann zwischendurch mal Black Leopard, weil es dann den Herausgebern der Marvel Comics dann doch ein bisschen zu heikel war, dass man eine Figur nach einer terroristischen Bewegung bezeichnet hatte. Dann hieß er dann irgendwie 2-3 Jahre hieß er Black Leopard, hat das in den Comics drin dann mal noch erklärt, und wirklich so sich abgegrenzt von der Black Panther Bewegung. Irgendwann hat er sich wieder zurückbenannt und es gibt diese Szene, irgendwann in den späten 70er Jahren, wo ihn Tony Stark, also der Iron Man, fragt T'Challa, wieso er jetzt wieder Black Panther heißt. Und so, das bin halt ich. Das ist doch nur ehrlich.
Ja.
Das ist die Antwort, die er gibt.
Das fand ich sehr schön. Also, das habe ich von dir gelernt. Du hast einen Blogbeitrag dazu geschrieben, auch, dass die Diversity eben tatsächlich in den Marvel Comics auch schon angelegt ist und jetzt nicht einfach nur eine Modeerscheinung der aktuellen Marvel Filmemacher ist oder so. Ich würde gerne nochmal auf diese Grundbeobachtung von dir zurückkommen. Deine These war ja ein Stück weit, dass die dass weltweite Krisen, gesellschaftliche Notlagen eigentlich so wie der Wurzelgrund oder die Entstehungsbedingung für gute Comics, für gute Heldenfiguren sind. Und das kann man ja tatsächlich zurückverfolgen bis in die griechischen Heldenmythen und sagen, es gab da ein spannendes Interview mit einem Gräzisten, der sich dazu geäußert hat und auch genau diese These vertreten hat, dass schon die antiken Heldengeschichten natürlich in Zeiten entstanden sind, in denen man einen Held auch bitter nötig hatte oder eine Heldin. Und da ist dann dieses, haben diese Heldensagen angefangen zu wuchern. Und das ist heute ja nicht anders. Und ich finde das schon faszinierend, manchmal auch irritierend, dass wir jetzt in einer Zeit, in der man schon seit Jahrzehnten das postheroische Zeitalter, die postheroische Gesellschaft ausgerufen hat und gesagt hat, es ist vorbei mit den Helden. Das sind quasi toxische Männerbilder, die da repristiniert werden. Das sind alles irgendwelche individualistische Erlöserfantasien, die letztendlich Menschen nur entmündigen und entmächtigen und so weiter. Das ist vorbei. Es ist höchstens noch Platz für Anti-Helden. Und dann ist ja die Zeit gekommen, in der zuerst einmal Greta Thunberg als eine neue weltweite Heldin wirklich so eine eigene Hagiografie erhalten hat, eine eigene Heldenverehrung und dann natürlich mit dem Ukraine-Krieg Zelensky. Der völlig unbestritten in kürzester Zeit eigentlich von einem TV-Komiker zu einer Heldenfigur geworden ist, an der man kaum mehr Kritik üben kann, ohne sich den Zorn der Nationen zuzuziehen, weil das jetzt wirklich, der wurde in Übergröße aufprojiziert und das, ich finde das irgendwie spannend und faszinierend, aber auch noch nicht völlig eindeutig zu klären, warum wir jetzt doch letztlich nicht über diesen Postheroismus hinauskommen oder das postheroische Zeitalter dann doch wieder diese neuen Helden aus sich heraussetzt.
Also, gehen wir ganz kurz vom ganz Großen bis wieder runter zum Kleinen. Also schaut, du hast da jetzt natürlich einen Mechanismus beschrieben, wie er unserer Popkultur wirklich auch seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn nicht schon länger, halt eingeschrieben ist. Wir brauchen Menschen, seien das PolitikerInnen, seien das SchauspielerInnen, seien das MusikerInnen, die größer sind als das Leben selbst. Ja. Elizabeth Bronfen hat diesen Prozess in ihrem Buch Diva wunderschön beschrieben, wo sie dann sagt, die unsterblichsten dieser Figuren sind immer jene, die das System aushebeln. Figuren wie James Dean, Figuren wie Marilyn Monroe oder Madonna, ja, die gleichzeitig den Regeln dieses Systems entsprechen. Ein System, das immer seine eigenen Jungen auch wieder frisst, die das aber dann plötzlich transzendieren können. Die entweder früh sterben oder sich einfach darüber hinwegsetzen. Madonna ist eines der wenigen Beispiele in der Popkultur, wo man sagen kann, okay, die stirbt uns nicht mehr weg. Die erfindet sich einfach alle 20 Jahre wieder neu, bis sie irgendwann dann wirklich tot umfällt. Davon kommen wir wahrscheinlich nicht mehr weg. Und klar, das ist auch ein furchtbares System, das Menschen aufbaut und sie auf eine Fallhöhe erhebt, wo klar ist, wenn sie dann fallen, dann bleibt nichts mehr übrig. Ja, ja. Oder? Ja. Das ist ein großes Problem. Wäre vielleicht ein Thema mal für ein anderes Mal. Ich habe das zum Glück nur so halb am eigenen Leibe erlebt, aber ich war 16 Jahre lang in der Politik tätig, in einer Kleinstadt. Ein Privatleben zu haben in dieser Situation ist nicht möglich oder nur bedingt möglich. Mhm. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht in einem gleichen Ausmaß wie, sagen wir, Jacqueline Badran oder Alain Berset oder ein Barack Obama erleben durften, wo klar ist, es gibt dann nur noch dich als die Inszenierung, das reale Du, das gibt es nicht mehr. Ja.
Das waren jetzt übrigens für unsere deutschen ZuhörerInnen,
Schweizer PolitikerInnen, richtig, Entschuldigung,
die wir da erwähnt haben.
Ich hätte auch Frau Baerbock nehmen können oder Angela Merkel von mir aus. Wo klar ist, du darfst kein Privatleben mehr haben, du wirst überhöht, egal was du tust. Ja. Im Guten wie im Schlechten. Das ist ist vielleicht das Netteste, was man immerhin sagen kann, wahrscheinlich sogar das, was Donald Trump zu einem gewissen Grad dann auch irgendwann passiert ist.
Ja, ja. Aber Interessante ist ja, dass wir in einer Zeit leben, in der man ja eigentlich sagt, oder eigentlich die Erlösung und die Befreiung oder keine Ahnung, die Problemlösung nicht von Einzelfiguren erwartet, sondern von Teamwork, von systemischen Veränderungen, von Menschen, die sich in Grassroot-Bewegungen zusammenschließen. So. Und das ist in einer eigenartigen Spannung, dass dann doch gerade eine solche Gesellschaft Menschen offenbar zu brauchen scheint. Und dieser Gretzist, den ich erwähnt habe, der hat ja das sogar als anthropologische Konstante behauptet. Er hat gesagt, das ist jetzt natürlich immer schwierig, wenn man solche essentialistischen Aussagen macht, aber das ist dem Wesen des Menschen eingeschrieben, der braucht einfach Heldinnen und Helden. Das ist jetzt so die, man könnte dann die Folgefrage stellen, ja gut, dann gibt's ja vielleicht Heldinnen und Helden, die gesünder und inspirierender sind als andere. Wenn wir die brauchen, wenn wir ohne nicht auskommen, wenn selbst eine zunehmend egalitäre Gesellschaft es nicht schafft, solche Übermenschen nicht hervorzubringen, es nicht schafft, auf solche Übermenschen zu verzichten, dann müsste man sagen, dann brauchen wir vielleicht eine bestimmte Art von Heldinnen und Helden.
Ich glaube, die Problematik besteht eher darin, dass wir das nicht als Rolle anschauen, sondern dass wir glauben, es gibt Menschen, die sind Helden und es gibt Menschen, die es nicht sind. Das ist, glaube ich, der Grundfehler. Also weißt du, es ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingszitate von Banksy, ja. We don't need heroes, we need someone to take out the trash. Wir brauchen keine Helden, wir brauchen jemanden, der den Müll rausträgt. Yeah. Das ist ein großartiges Zitat, das gerade so in einem politischen Kontext immer wieder anwendbar ist, weil du brauchst nicht Figuren, die sich vorne hinstellen und dem Resten von uns die Welt erklären. Yeah. Die meisten von uns wissen inzwischen ziemlich gut, wie die Welt funktioniert, was die Probleme wären und was zu tun wäre, aber wir haben entweder die Energie nicht oder die Muße nicht, das zu tun, was nötig wäre. Gerade im Zeitalter, wo alle Informationen eigentlich verfügbar wären, ist ja nicht das Problem, dass wir das Zeugs nicht wissen. Wir wissen, wie wir den Klimawandel bekämpfen können, aber wir sind nicht bereit, die Schritte zu tun, die halt auch schmerzhaft wären für uns.
Das ist genau der Punkt, auf den ich herausgewollt hätte. Uns fehlt dann der Mut, fehlt die Opferbereitschaft. Ja. Und das sind aber gerade essentielle Kennzeichen eines Helden. Er hat einen Mut, er hat eine Opferbereitschaft, er ist bereit, für etwas Größeres sich selbst hinzugeben all in zu gehen. Und das ist ja dann vielleicht das Inspirationspotenzial von solchen modernen Heldinnen und Helden. I don't know.
Vielleicht, aber nochmal, für mich ist wie klar, es kann ja nicht sein, dass Menschen das entweder sind oder nicht sind, sondern wir sind immer alles, aber halt nicht die ganze Zeit. Und wir sind alle zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch mal Helden. Jede von uns hat das Potenzial, für einen kurzen Moment irgendwo jemand anders dazu zu inspirieren, etwas zu tun. Ja. Jeder und jede von uns hat vielleicht sogar die Verantwortung in einer konkreten, realen Situation, wo es einen Helden braucht, weil davon hatten wir es jetzt noch gar nicht. Diese Superhelden, wie sie hier dargestellt werden, sind immer zutiefst militaristisch. Ihre Lösungen sind in den allermeisten Fällen basierend auf körperlicher Gewalt. Ja. Und so sehr wir alle körperliche Gewalt verabscheuen, so sehr sind wir insbesondere heute, in einer Zeit, in der wieder Krieg geführt wird und uns das schmerzlichst bewusst ist, wissen wir ja auch, dass es Situationen gibt, wo Probleme zumindest kurzfristig durch Gewalt gelöst werden müssen, weil es nicht anders geht. Wenn du an eine Vergewaltigung heranläufst, an der Zürcher Langstraße, Samstagmorgens um 3, musst du nicht ausdiskutieren wollen, sondern es braucht jemanden, der kurz Täter und Opfer voneinander trennt und dem Täter eine reinhaut. Ja, das ist nicht schön. Ja. Und es ist ganz sicher nicht schön, wenn du immer die Person bist, die dann diese physische Gewalt anwenden muss.
Ja,
das ist einer der Gründe, weswegen PolizistInnen, die über längere Zeit mit physischer Gewalt konfrontiert werden, psychische Probleme kriegen und dann Debriefings brauchen deswegen.
Ja, das deformiert dann auch.
Komplett.
Aber das gefällt mir sehr gut. Auch als, also wir, ich merke jetzt schon, wir brauchen eh noch zusätzliche Folgen, weil sehr wir gut. haben, ja, wir haben ja noch nicht mal 20% dessen angesprochen, was wir eigentlich besprechen wollten. Aber ich finde das eine sehr, sehr schöne Note zum Schluss. Ich habe das noch nie so gedacht, aber ich finde das sensationell, diese, vielleicht kannst du das auch nochmal in Worte fassen, aber dieser Anlauf zu sagen, es braucht nicht unbedingt einzelne Helden und Heldinnen, die von uns dann so überhöht werden, dass sie eigentlich nur an ihrem Bild scheitern können, sondern es bräuchte eigentlich dieses Verständnis, dass jeder von uns wenigstens zeitweise ein Held sein kann und sein darf und andere inspirieren darf. Ich finde das eine sehr, sehr, also eine sehr schöne und aber auch eine realistische Perspektive, weil es gibt ja diese Geschichten von ganz normalen Menschen mit ihren Fehlern und ihren Eigenheiten und Eigenwilligkeiten und mit ihren whatever, Schrulligkeiten und Abhängigkeiten, you name it, die dann irgendwo in einer Situation sich auf eine Art und Weise verhalten, den Mut aufbringen, die Hingabe aufbringen, was auch immer, dass sie viele andere inspirieren in diesem Moment. Ja?
Und das ist, glaube ich, für mich auch der wichtigste Teil, weswegen wir das in einem religiösen Kontext ja auch diskutieren, weil das ist doch Religion ja genau auch. Ich finde die Vorstellung, ja, die uns von gewissen religiösen Kreisen eingepflanzt wird, nämlich, dass man immer gut sein muss. Ja. Die ist absurd. Aber ja, es gibt Grundsätze dessen, was gut sein soll, was ein guter Mensch sein kann, ja, an denen wir uns zu orientieren haben und dem, ja, wir nachleben sollen. Die, ja, religiösen Geschichten, seien das die christlichen, seien das die andere Religion, ja, sind moralische Grundsätze, die ganz okay sind in den allermeisten Fällen, solange, ja, ja, wir auch ein Augenmaß dafür behalten, wann sie anwendbar sind und wann nicht. Das zu tun und zu lassen, das und das in einer menschlichen Gemeinschaft drin, das ist die Herausforderung.
Ja, und es gibt doch diese Momente im Leben, in denen man das Gefühl hat, so jetzt, also man kann das dann irgendwie religiös interpretieren und sagen, jetzt hat mir Gott den Ball zugespielt. Man kann das auch anders sehen, aber wo man einfach merkt, so jetzt bin ich gefragt. Und jetzt ist irgendwie nichts mit warten auf einen, der noch kommen soll oder so, sondern jetzt, das ist jetzt meine Stunde, now's your time to shine oder wie man auch immer sagen will, aber jetzt könnte ich einen Unterschied machen und den Mut aufbringen und so. Und es gibt ja auch Situationen, in denen man das dann auch wirklich tut und merkt, irgendwie, wie gut sich das auch anfühlt, ja, irgendwie. Ja.
Und vielleicht ist wirklich ein schönes Schlusswort eigentlich. Du hast mir ja eine These noch zu gespielt, die auf einem Aufsatz von Gräber basiert,
ja, amerikanischer Gräber, Soziologe, dieser, genau, Anthropologe, ja.
Genau. Der feststellt, dass ja diese Superheldengeschichten ja alle immer darauf basieren, dass ein Status quo aufrechterhalten. Mhm. Das stimmt. Dieses Strickmuster ist ganz einfach. Die Welt ist halbwegs okay. Da kommt eine Bedrohung von außen, es droht alles zusammenzubrechen, dann kommt der Held, die Heldin, bekämpft diese Bedrohung von, ja, außen. Und zum Schluss wird der Status quo wiederhergestellt. Ja. Gut. Er verwendet das als Kritik, um zu sagen, das ist eigentlich alles super reaktionär. Es gäbe die Variante, das umgekehrt anzuschauen. Die Reaktion von mir als Leser, als Leserin muss doch sein, aha, das hat einen Vorbildcharakter. Ich sehe, es kann eine Bedrohung, die real existiert, die kann besiegt werden. Aber das ist immer noch Fiktion. Hm. Ich habe in meinem Leben sehr reale Bedrohungen.
Ja.
Dieser Held, diese Heldin wird das nicht für mich übernehmen. Superman oder Thor oder Spider-Man wird den Klimawandel nicht
verwenden. Ja.
Sondern der Job, der liegt bei mir.
Ja.
Und wenn die, solange die mir das ultimative Böse in den Seiten der Comichefte oder auf der Kinoleinwand vom Hals halten, dann habe ich mich um den Rest zu kümmern.
Ja. Ja, sehr schön. Etrit, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war super spannend. Wir stoßen an auf die Helden des Alltags oder auf die Lebensabschnittshelden oder auf die Bälle, die uns zugespielt werden und uns die Gelegenheit geben, als ganz normale, fehlbare, nicht aufgeblasene, überhöhte Menschen auch etwas Heldenmut zu zeigen, Heldinnenmut. Etrit, es war mir eine Freude.
Mir auch, Manuel. Vielen Dank. Auf ein andermal.
Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.